Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? So heißt das Thema heute. Wer seine Bibel recht gut kennt, der weiß, dass dieses Wort in einem ganz wunderbaren Kapitel steht, nämlich in dem großen Auferstehungskapitel 1. Korinther 15. Wer sich mit der Gesamtthematik Auferstehung beschäftigen will, ist eine einzige Fundgrube, Schatzgrube, allein auch dieses Kapitel. Martin Luther hat es so übersetzt: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber genau genommen steht da folgendermaßen, da steht: Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Für Hölle, da steht im Griechischen noch ein anderes Wort im Neuen Testament. Das hier gebrauchte Wort steht für Totenreich. Allerdings ist es vom Sinn her nicht falsch, wenn jemand das so gesagt hat. Das Totenreich, das ist ja so eine Art Vorzimmer zur Hölle, so hat das auch mal jemand treffend ausgedrückt. Das wissen wir zum Beispiel aus der Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Da erfahren wir, dass der Reiche im Totenreich Qualen erleidet. Ich lese uns dieses Bibelwort für heute am Ewigkeitssonntag. Die Welt sagt Totensonntag, wir sagen Ewigkeitssonntag. 1. Korinther 15, ich lese uns die Verse 53 bis 58. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. In unseren Breitengraden, in denen wir leben, da haben wir ja im Moment eine gewaltige Predigt der Schöpfung. Die Färbung des Laubes, manche Bäume sind noch bunt, viele sind auch schon kahl. Es ist eine Predigt der Natur, eine Predigt der Vergänglichkeit. Das langsame, sichtbare Sterben, die fallenden Blätter, das rauschende Laub, alles redet von der Kürze des Lebens, von der Vergänglichkeit aller Dinge, von der Endlichkeit alles Daseins, auch alles menschlichen Daseins, vom schnellen Herannahen der Ewigkeit. Wie alles mit dem Winter dahin welkt, so geht es auch mit uns Menschen. Wir haben hier auf dieser Erde keine ewige Bleibe. Einmal kommt der Tag, vielleicht ganz plötzlich, wo der Lebensfaden abgeschnitten wird und der Leib ins Grab gelegt wird. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Ein Wort aus Psalm 103 und im Nahen Osten, wo also die Sommer sehr dürre sind, wo es von Mai bis Oktober in der Regel gar nicht regnet in Israel, da ist es ja so ganz krass, wenn da mal ein Schauer kommt, schnell sind die Blumen da. Ein Tag genügt schon heiße Sonne und die sind wieder verwelkt. Aber wir haben es ja trotzdem auch bei uns so vor Augen. Und deshalb findet man auch in jeder Stadt, fast jedem Dorf, einen Friedhof. Und heute sind es viele, wurde schon gesagt, die an die Gräber gehen, die sich erinnern an liebe Verstorbene, an Menschen, mit denen man vielleicht auch eine wunderbare Geschichte hatte, Eheleute, Angehörige, Verwandte, Bekannte, Glaubensgeschwister. Und so gesehen kann man sagen, der Mensch geht schon von Geburt an auf den Tod zu. Auf dem Friedhof in Werlau, wir gehen öfter dran vorbei, da findet man eine ganze Reihe Kindergräber auch. Jedes Leben auf dieser Welt hat ein Kennzeichen. Es muss sterben. Das betrifft übrigens menschliches Leben, tierisches und auch pflanzliches Leben. Natürlich gibt es von jeder Kategorie auch sehr alte Exemplare. Es gibt also Bäume, die sind 2000 Jahre alt. Im Garten Gethsemane in Jerusalem sollen Ölbäume stehen, deren Wurzeln sollen schon praktisch grün und saftig gewesen sein, schon existiert haben, als der Herr Jesus dort seinen Gebetskampf hatte, kurz vor seiner Verhaftung und Kreuzigung. Es gibt Panzerschildkröten, die werden 200 Jahre alt auf Inseln im stillen Ozean. Ja, und es gibt Menschen, die werden über 100 Jahre alt. In Deutschland habe ich gelesen, gut 16.000, das ist viel, muss man sagen. Ich hatte vor Jahren mal einen Artikel ausgeschnitten, ist mir leider abhanden gekommen. Da war aus dem Kaukasus ein Chor der 100-Jährigen abgebildet, Männerchor, 30, 35. Die haben dort Tourneen gemacht, manche am Stock, manche auch nicht. Mit 97, 98, 99, solche jungen Leute werden dort nicht aufgenommen. Aber irgendwann müssen auch diese ehrwürdigen Kreise einmal sterben. Nun versuchen natürlich die Menschen, den Tod hinauszuzögern. Was gibt es da nicht alles für Rezepte für ein langes Leben? Sehr alte Menschen werden dann gefragt, was ist denn das Geheimnis ihres langen Lebens? Manche sagen dann, ja, viel Bewegung und frischer Luft und mäßiges Essen oder so. Und manche sagen auch, ich habe gar keins. Ich habe nur mal gelebt, ich habe nur mal gegessen und wir haben es nicht in der Hand. Aber bei all diesen Dingen, man hält die Tatsache eben doch nicht auf, dass der Mensch sterben muss. Und darum habe ich auch diesen ersten Gedanken, ich habe drei Gedanken heute, habe ich genannt, unsere alte Lage sterben müssen. Unsere Lebenserwartung hat sich übrigens in gut 3000 Jahren durchschnittlich auch nicht verändert. Denn schon Mose sagt, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, wirklich, wenn in Kraft, dann sind es 80 Jahre. Wenn wir heute sehen, es gibt Leute, die viel eher sterben, in der Vergangenheit war das wesentlich niedriger, auch in unserem Land. Es gibt Leute, die werden noch älter, ganz klar, haben wir ja gesagt. Aber so im Durchschnitt, ich glaube in Deutschland so um die 80. Frauen etwas drüber, Männer etwa so etwas drunter im Durchschnitt, ein Durchschnittswert. In der jüngsten Vergangenheit, muss man ja sagen, feierte der Tod ganz besondere Triumphe. Millionen Tote in zwei Weltkriegen, aber auch bis heute immer wieder. Die furchtbare Menschheitsgeißel, Krankheit, Krebs zum Beispiel. Und schon gibt es, wir wissen es ja, Waffen, wo die Möglichkeit besteht, dass es noch viel schlimmeres Ausmaß annehmen könnte. Vielleicht denken manche, naja, du malst ganz schön schwarz hier vorn. Aber ich frage dich, ist es nicht so? Ist nicht der Tod die schrecklichste Geißel der Menschheit? Ist er heute nicht der Triumphator in der Welt? Schau dir doch einmal nüchtern diese Zeit an. Wir als Christen, wir können ganz nüchtern sein. Wir sind wirklich Realisten. Wird uns immer so vorgeworfen, ihr seid so Idealisten, ihr seid so abgehoben. Nein, wir dürfen die eigentlichen Realisten sein. Im Angesicht des Todes verbietet sich jede Schönfärberei. Der Tod ist die schrecklichste Tatsache in dieser Welt. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Gerade wenn liebe, nahe Menschen von uns gehen. Mir geht das so was Widerliches. Wir wissen zwar, dass es immer so war und die vorhergehenden Generationen und dass es zum Leben dazugehört, wie man so sagt. Und trotzdem, es bleibt widerlich. Man kommt nach Hause in die Wohnung, es riecht noch, wie es immer gerochen hat. Dieser Mensch wird nie mehr dort sein. Das ist etwas ganz, für mich jedenfalls, ganz schrecklich. Die Frage wirft sich auf, warum ist das so? Nun steht in unserem Bibelwort, der Vers 56, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Die Kraft der Sünde, das Gesetz. Damals, zur Zeit des Paulus, gab es den sogenannten Treibstachel. Das war ein Stock mit einer Metallspitze vorn dran, der zum Antreiben der Tragtiere und Zugtiere benutzt wurde. Auch Pferde bei Wagenrennen in den römischen Arenen wurden mit solchen Treibstacheln angetrieben. Und er wurde auch verwendet für Gefangene und Sklaven. Die Stiche eines solchen Treibstachels, die trafen mindestens so schlimm oder noch schwerer als Peitschenhiebe. Paulus vergleicht die Sünde mit einem solchen Werkzeug. Die Sünde, die ihre Opfer antreibt und ins Totenreich, in sein Reich hineintreibt, in den Dienst des Todes stellt. Der Tod hat seine Macht über uns, weil wir Sünder sind. Unsere Schuld, das ist der Treibstachel, mit dem der Tod uns auf seinen Weg hinein ins Totenreich zwingt. Da können wir uns noch so sträuben dagegen. Und so gesehen könnte man das ganze Menschengeschlecht einmal vergleichen mit einer großen Herde. Und hinter dieser Herde steht der Tod mit seinem Treibstachel und treibt uns vor sich her bis hinein in sein Reich, ins Totenreich. Und da gibt's kein Ausbrechen aus dieser Herde, da hilft auch kein Auflehnen, kein Sträuben dagegen, kein Verdrängen. Man kann ja versuchen, es zu verdrängen, das machen ja ganz viele. Man kann sich in die Dinge des Lebens, in die Vergnügungen, in die Weltreisen oder in die Arbeit so hineinstürzen, in die Beschäftigungen, dass man alle Gedanken daran verlieren möchte. Man kann die Tatsache des Sterbenmüssens so weit von sich schieben, nie ein Krankenhaus besuchen oder nie auf einen Friedhof gehen. Da gibt es ja auch etliche, bei denen das so ist. Man kann die teuersten Medikamente kaufen, ständig Untersuchungen machen lassen, nur für die Gesundheit leben und nur Gesundkost essen. Aber man kann die Tatsache des Todes nicht von sich geben. Man kann das nicht entfliehen. Durchschnittlich nach 70, 80 Jahren setzt er zum letzten Stoß mit seinem Treibstachel an. Der Stachel aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz Gottes. Im Gesetz steht, wer Sünde tut, muss sterben. Gott hat es so gesetzt. Das Gesetz spricht das Todesurteil über den Sünder. Darum kann der Tod unsere Sünde als seinen Treibstachel zum Sterben benutzen. Und unsere Sünde, das ist unser Unglaube, unsere Gottlosigkeit, unsere Ungerechtigkeiten untereinander, unsere Lieblosigkeiten und Gebotsübertretungen. Deshalb wird das Sterben müssen für uns zu dieser unentrinnbaren, schrecklichen Notwendigkeit. Das Gesetz Gottes drückt dem Tod diesen Stachel in die Hand. Seit Adams Sündenfall ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, mit allen schrecklichen Begleiterscheinungen wie Krankheit, Leid und Trennungsschmerz. Unsere alte Lage, sterben müssen. Aber ihr lieben Brüder und Schwestern, dabei müssen wir nicht stehen bleiben. Gott sei Lob, Preis und Dank. Der zweite Gedanke, den ich habe, Gottes Vorsatz, alles erneuern. Ja, ihr Lieben, Gott gibt sich nicht ab mit dieser Tatsache. Der Tod ist keine unendliche Geschichte mehr. Vergänglichkeit, Sterblichkeit, ja. Aber als Gott diese Welt erschaffen hatte, gab es keinen Tod in ihr. Es wäre gar nicht möglich, wenn das schon drin gewesen wäre, das sterben müssen, Tod, dass Gott am Schluss zusammenfassend, als er die gesamte Schöpfung vollendet hatte, sagte, siehe, es ist sehr gut. Allein das streicht es durch. Es kann vieles gut sein, aber sehr gut, vollkommen nichts. mit dem Tod. Es gab keinen Tod in der Schöpfung, erst die Folge der Sünde des Menschen. Und durch die Sünde des Menschen, sagt die Bibel, ist auch die Kreatur, ist in Tierwelt auch in die Sterblichkeit mit hineingezogen worden. Der Mensch, direkt von Gott als Mensch geschaffen, die Krone der Schöpfung gefallen und die ganze Schöpfung mit hineingezogen. Darum steht ja auch im Römer 8, die Kreatur sehnt sich auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes, weil dann auch die Kreatur frei werden wird von dieser Knechtschaft. Das ist eine wunderbare Sache. Nicht unser Thema heute, aber es soll mit gesagt werden bei dieser Thematik. Die Folge der Sünde des Menschen, aber das ist nicht das letzte Wort. Es wird eine für uns heute noch unvorstellbare Verwandlung dieser Welt geben. Etwas ganz Neues wird kommen, nämlich, wie es hier heißt, Unverweslichkeit, Unsterblichkeit. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Hier steht, es muss geschehen. Das ist geradezu ein göttliches Muss. Wir haben diese göttliche Muss an mehreren Stellen im Neuen Testament. Auch der Herr Jesus sagt das wiederholt. Auch nach seiner Auferstehung, den Emmaus-Jüngern, musste nicht der Christus sterben, auferstehen und so weiter. Ein Muss Gottes. Und auch hier. Ich möchte es mal an einem ganz kurzen, vielen bekannten Beispiel aus dem Alten Testament verdeutlichen. David, der Knabe, der ja, vielleicht war er Teenager, der Jugendliche, steht vor Goliath, dem Riesen, dem Krieger, dem Kämpfer, schon erstmal von seiner Größe, voll in Montur, voll in eigentlich fast undurchdringlicher Rüstung. David sollte eine anziehen, hat den ganzen Schrott wieder abgelegt, das ging gar nicht, das war gar nichts für ihn. Und dieser David, der Knabe, der Zwerg, verschlingt, besiegt den übermächtigen Riesen Goliath mit der Steinschleuder, besiegt er ihn. 1000 Jahre später stirbt ein anderer Mann am Kreuz von Golgatha und geht am dritten Tag wieder heraus aus dem Grab. Jesus Christus, der Unscheinbare, der Verachtete, wie es Psalm 22 sagt, der Spott der Leute, dieser Jesus besiegt den übermächtigen, alles beherrschenden Tod, der seit Adams Sündenfall zu allen Menschen durchgedrungen ist. Als erster Mensch besiegt er den Tod, überwindet ihn, steht auf, lebt jetzt in Ewigkeit. Wunderbar. Und mit dem Tod und der Auferstehung unseres Herrn Jesus ändert sich nun alles. Nun ist der Tod nicht mehr diese unüberwindliche Barriere, diese unbedingte Notwendigkeit. Einer ist durch und lebt. Und wir? Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen, diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Wir haben diesen Sieg schon, aber wir erwarten ihn auch noch. Dieses Wort hier ist noch nicht bis ins Letzte erfüllt. Der wiederkommende Herr wird den Triumphator-Tod in den Sieg verschlingen. Und im Jesaja 25, 8, da steht es ja, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Unser Herr, der jetzt erhöht ist zur Rechten Gottes. Wir freuen uns auf das Ende des Todes. Und nun möchte ich uns dieses Ende des Todes vorlesen aus der Bibel. Und liebe Geschwister, ich denke, das sollten wir uns merken. Das sollten wir uns in kühnem Glauben merken, auch gerade, wenn wir am Grab stehen. Auch gerade, wenn wir in großer Not und Trauer sind. Das Ende des Todes steht in Offenbarung im Kapitel 20, wo das jüngste Gericht uns mitgeteilt wird, Vers 14. und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und hier, Feuersee, da ist das Wort, wo wir sagen Hölle. Genau hier. Die Hölle, das ist eigentlich der Feuersee. Totenreich ist noch vorher. Das Totenreich, der Tod und sein Reich, werden alle mal in der Hölle landen. Geschwister, halten wir es fest im Glauben. Halten wir es fest. Das ist das absolute Ende des Todes im neuen Himmel, neuen Erde. Gibt es ihn nicht mehr. Heute noch, ja. Aber der Sieger steht schon fest. Und das Ende ist uns mitgeteilt im prophetischen Wort der Bibel. Wir freuen uns auf das Ende des Todes. Aber dass dieser Endsieg, kann man mir mal so sagen, über den Tod kommt, ist völlig gewiss. Das Ereignis des Kreuzes Jesu und der Auferstehung Jesu ist die Garantie dafür, dass es wahr ist. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Welch eine Herrlichkeit wird das sein? Der Tod wird abgeschafft. Gottes Vorsatz, alles erneuern. Und nun der dritte Gedanke, unsere neue Lage mit Jesus ewig leben können. Gott aber sei Dank, Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Nicht durch ein einfaches Machtwort oder durch einen Machterweis konnte Gott uns die Rettung bringen. Das sagen ja manche. Das sagen übrigens heute immer mehr. Die sagen, ja warum denn unbedingt das Sterben Jesu und diese schlimme Sache am Kreuz und warum überhaupt unbedingt Jesus? Gott könnte doch ein Machtwort sprechen und die Schuld wäre weg und die Sünde wäre weg und der Tod wäre auch weg. Ja, es könnte, er könnte alles, Gott kann alles. Aber Gott hat doch selber durch das Gesetz dem Tod diesen Stachel, diesen Treibstachel gegeben. Und er kann ihn jetzt nicht einfach willkürlich wegnehmen. Gott ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Nein, erst musste Jesus Christus Mensch werden, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Er musste gehorsam sein. Bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Mehr noch, er musste ein Fluch werden für uns und dadurch mit heiliger Gerechtigkeit uns vom Fluch des Gesetzes loskaufen. Wir werden uns dann wieder in besonderer Weise erinnern bei der Mahlfeier. Nur so, ihr Lieben, und darum auch nur solchen, die in Jesus Christus ihren Herrn haben, kann Gott den Sieg über den Tod geben. Ihr Lieben, ein unauslöschlicher Dank liegt über jedem Christenleben, wirklich gläubigen Christenleben. Ein unauslöschlicher Dank. Anbetung, Lob und Preis, das wird in die Ewigkeit hinein weitergehen. Die Sünde ist vergeben, denn darum geht's. Sold der Sünde, Römerbrief, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn die Sünde weg ist, ist auch der Treibstachel weg. Hat nichts mehr an der Hand gegen uns, allein durch das, was Herr Jesus uns am Kreuz erwirkt hat. Und jetzt, ihr Lieben, ist für einen gläubigen Menschen Tod und Sterben nicht mehr dasselbe. Der Tod, er bringt letztlich die ewige Trennung von Gott. Die Bibel spricht sogar hier vom zweiten Tod. Das Sterben aber, das ist nur das Ablegen unserer irdischen Hülle, unseres Leibes, unseres Körpers. Steht alles auch in diesem herrlichen 1. Korinther 15 Auferstehungskapitel, dass nämlich Fleisch und Blut, also unser Körper, wie er ist, das Reich Gottes nicht ererben werden. Da werden viele sagen, dem Herrn sei Dank, wenn sie an Gebrechen leiden, wenn sie körperliche Verfall auch immer wieder merken. Nein, wir bekommen ja einen neuen Leib in der Auferstehung. Der Apostel Paulus, der kann bekennen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich weiß nicht, ob wir so weit durchgedrungen sind schon. Ich möchte auch nicht sagen, du musst das jetzt schon genauso sehen, aber es ist so. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich habe vor Jahren so mal so grundsätzlich darüber nachgedacht, was hält mich eigentlich noch auf dieser Erde? Und ich kam eigentlich nur auf zwei Dinge. Das erste ist, Zeuge für den Herrn zu sein, dem Herrn zu dienen, wie auch immer. Das Evangelium weitergetragen wird und. Und das zweite ist natürlich auch die Familie, die Ehe, die Kinder, die Enkel und so weiter. Aber alles andere, ich bin zum Beispiel ein naturbegeisterter Mensch. Früher wollte ich mal Jäger werden, das ging gar nicht. Forstwirtschaft war ich mal eine Weile. Ist wunderschön, aber glaubt mir, da können wir noch so viel sehen. Allein schon im Friedensreich, was wird das sein? Also das ist alles nicht, wo wir sagen, das muss unbedingt nochmal in Amerika gewesen sein oder muss unbedingt nochmal auf den Galapagos-Inseln gewesen sein oder irgend sowas. Was hält uns auf dieser Erde? Es sind Dinge, natürlich. Und Paulus sagt ja dann auch, es ist wichtig, es ist schöner bei ihm zu sein, aber es ist erstmal wichtiger, hier zu bleiben, um euretwillen, auch um des Dienstes willen. Paulus hat ja sein Leben völlig aufgeopfert für diesen Dienst, bis in die letzte Faser hinein. In der Auferstehung empfangen wir einen Geistleib, mit dem wir ewig beim Herrn sein werden. Manche haben es vielleicht sogar schon mal gesehen oder gelesen. Der Schreiber des Erbauungsbuches, die Pilgerreise, sehr altes Buch, war früher, vor 200 Jahren oder 150, nach der Bibel das meistgelesene Buch, so im englisch sprechenden und deutsch sprechenden Raum. John Bunyan lebte vor seiner Bekehrung in ständiger Angst vor dem Tod. Nach seiner Bekehrung bekannte er, ich freue mich aufs Sterben, weil ich weiß, dass dann erst das wahre Leben beginnt. Jedenfalls hat er etwas davon begriffen, was Paulus meint, wenn er sagt, Sterben ist mein Gewinn. Der Tod wird zum Tor, das in die Ewigkeit hineinführt. Obwohl, und das möchte ich auch sagen, obwohl die Bibel ganz klar sagt, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Der Tod ist und bleibt ein Feind für uns. Und darum ist es so, dass nicht jeder Gläubige am Ende mit einem wunderbaren Lächeln und Sehnsucht in die Ewigkeit hinübergeht. Mancher hat die Gnade, aber mancher ist doch noch eine gewisse Bangigkeit da. Wenn mir nämlich ein Feind entgegenkommt, das ist keine fröhliche Sache. Egal, auch wenn ich weiß, er ist besiegt, er hat keine Macht an mir, er kann mir gar nichts. Trotzdem ist es keine schöne Sache. Der letzte Feind. Aber er wird besiegt. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, das ist Freude, aber mehr noch, das ist Triumph. Lass dich anstecken von dieser Freude, die Paulus geschenkt bekam und die auch wir haben dürfen. Es wird uns ja öfter mal vorgeworfen, ihr Christen, ihr vertröstet die Leute nur auf ein besseres Jenseits. Da würde ich sagen, natürlich sind wir getröstet. Natürlich sind wir getröstet. Welch ein Trost liegt in dieser Gewissheit der Auferstehung, dass der Tod verschlungen ist vom Sieg. Ich möchte nicht in der Haut derer stecken, die am Grab stehen, ohne Jesus. War ich schon ein paar Mal dabei, bei einer solchen Beerdigung, das können wunderschöne feierliche Stunden sein und auch gute Ansprachen sein, alles. Aber das ist für mich der Inbegriff der totalen Hoffnungslosigkeit. Also nirgends, denke ich, wird die ganze Lüge und Hohlheit, gerade auch des Atheismus, so klar und deutlich vor Augen geführt wie am offenen Grab. Könnten wir uns für liebe gläubige Heimgegangene trotz Trennungsschmerz etwas Schöneres wünschen, als beim Herrn zu sein, wo es eben keine Not, keine Sorgen, kein Leid mehr gibt? In der Umgebung der Stadt Saloniki fand man in der Nähe vor Jahren zwei uralte Steinsärge. Diese Steinsärge stammten aus der Zeit, als die Stadt teils noch heidnisch war, teils aber auch Christen dort waren. Auf dem einen stand im Tode keine Hoffnung mehr. Auf dem anderen Christus ist mein Leben. Ja, das ist das, was wir durch den Herrn auch geschenkt bekommen. Aber ihr Lieben, angesichts des Todes haben Christen eben viel mehr als nur Trost. Ja, wir haben Trost, aber wir haben mehr. Wir haben Triumph. Wir können jubeln. Wir können triumphieren angesichts des Todes. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus Christus wird die ganze Wirklichkeit des Todes beseitigen. Der Tod ist verschlungen. Da steht wörtlich hinuntergeschluckt. Weg. Es wird kein Tod mehr sein in der neuen Welt Gottes. Und wer zu Jesus gehört, der gehört zu dieser neuen Welt Gottes. Das ist nicht nur Trost. Das ist Freude, das ist sogar Jubel, das ist sogar Triumph. Möchtest du nicht teilhaben an diesem Sieg Jesu Christi über den Tod, dann muss er dein Herr sein. Dann muss deine Sünde weg sein, die muss vergeben sein. Du musst gereinigt sein durch sein Blut auf Golgatha. Dann gehörst du mit zu dieser Schar. Und wenn es jemand unter uns gibt, wo dieser Schritt der Lebensübergabe oder Hingabe an Jesus, die Bibel nennt es Bekehrung, wo dieser Schritt noch nicht klar ist, dann tue diesen Schritt und schiebe es nicht mehr länger auf. Denn dann gilt auch für dich, ich muss zwar leiblich sterben, aber der Herr hat schon begonnen, alles neu zu machen. Und darum darf ich mit Jesus ewig leben. Und dieses ewige Leben habe ich auch jetzt schon. Aber es wird sich dann auch bis ins Körperliche hinein in der Auferstehung erweisen. Am Schluss möchte ich uns noch ein paar Fragen stellen, persönlich. Ist deine Sünde vergeben? Bist du mit Gott in Ordnung? Hast du dein Leben mit Gott durch seine Gnade und Hilfe geordnet? Bist du bereit, deinem Gott, deinem Heiland Jesus Christus zu begegnen? Und bis dahin, ich habe ja noch einen Vers hier, und damit schließt Paulus dieses ganze 15. Kapitel ab und wird sehr praktisch wieder und sagt, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, bleibt in dieser Glaubenshoffnung ganz fest. Lasst euch das von niemandem malig machen oder in Zweifel ziehen. Bleibt fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Bis dahin dem Herrn dienen, Zeuge sein, dort wo du stehst, in der Gemeinde, in deiner Umgebung oder wo dich Gott hingestellt hat. Ihm zu dienen, der uns einen solch gewaltigen Sieg gegeben hat. Dafür lohnt es sich zu leben. Das ist erfülltes Leben. Nicht vergeblich gelebt zu haben, sondern für Jesus zu leben. Egal, ob du dann etwas siehst an Frucht oder dass Leute dich da ändern oder so. Oder vielleicht eher weniger oder vielleicht manchmal denkst, man sieht doch gar nichts. Das spielt gar keine Rolle. Wir können es ja sowieso nicht machen. Aber ihm zu dienen, das ist erfülltes Leben. Wo auch immer und wie auch immer. Das zeigt Gott ganz persönlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, wir beten dich an, wir preisen dich, dass du den Tod, die Sünde, den Teufel besiegt hast am Kreuz und dass dein Sieg auch unser Sieg ist. Wir denken heute besonders auch an liebe Angehörige, Geschwister, die du schon abgerufen hast aus dieser Welt. Wir danken dir, dass wir sie in deinen Händen wissen. Und wir danken dir auch für uns, dass wir diese Hoffnung haben. Herr, da trage du, und da trage du jetzt auch ganz besonders Vogels. Wir wissen, Herr, du kannst ein Wort sprechen und kannst heilen. Das wissen wir, Herr. Aber dein Wille geschieht. Schenke nur immer wieder auch deinen Frieden, deine Kraft, deine Gnade. Amen.